Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Christus und das menschliche Ich vom 4. Dezember 2007.
Gut, liebe Freunde, wir beschäftigen uns gerade mit Christian Rosenkreuz. Wir versuchen ein bisschen auf seine Spuren zu kommen, der ja der Begründer also des modernen Einweihungsweges sozusagen ist, also des Einweihungsweges, der für unsere Zeit gültig ist, der für unsere Zeit der Fruchtbarste ist und aus dem letztlich auch die Anthroposophie herausgewachsen ist. Also der anthroposophische Weg ist ein rosenkreuzerischer Weg. Über die früheren Inkarnationen von Christian Rosenkreuz haben wir schon ausführlich gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass er zur Zeit des Alten Testaments, der Zeit König Salomon, der dieser Tempelbaumeister Hiram Abiff gelebt hat. Er ist in dieser Inkarnation nahe an die Einweihung herangekommen, war noch nicht in dem Sinne voll eingeweiht, aber kam nahe heran an die Einweihung. Er ist dann wiedergeboren worden zur Zeitenwende, als jener Lazarus, der von Christus von den Toten erweckt wurde, wie es heißt, was aber in Wahrheit eben ein Einweihungsvorgang war, ähnlich also diesen alten ägyptischen Einweihungsvorgängen, wo die Menschen also in einen dreitägigen todesähnlichen Zustand versetzt wurden, wie es dem Lazarus sozusagen von selbst in diesen Zustand verfallen wurde, ist er nicht durch Priester oder durch den Christus in den Zustand versetzt, sondern ist er selbst in diesen Zustand hineinverfallen, einfach weil er so intensiv miterlebt hat, letztlich das Erdenleben des Christus und die Gegenwart des Christus. Das hat ihn im Grunde so erschüttert, dass also dieser todesähnliche Zustand, also eine Art Schockzustand, aber im positiven Sinne letztlich aufgetreten ist und daraus wurde er dann erweckt von dem Christus und er ist sozusagen der Erste, der durch den Christus selbst erweckt wurde und der Erste damit, also der überhaupt eine, kann man sagen, christliche Einweihung durchmacht, eine neue Einweihungsform wird damit eingeleitet. Dann gab es noch eine Inkarnation, von der nur eine Legende überliefert ist, über die wir gesprochen haben auch. Das war diese Legende von Flora und Blanche Flora, die zur Zeit spielt, etwa kurz vor Karl dem Großen, also so im 8. 9. Jahrhundert nach Christus. Und dann die wesentlichen Inkarnationen, jetzt wo Christian Rosenkreuz erstmals auch diesen Namen Christian Rosenkreuz trägt, die fallen jetzt ins Mittelalter. Und zwar gibt es eben da zwei sehr eng, relativ eng beisammen, wie diese Inkarnationen. Wobei man gleich dazu sagen muss, zwischen den genannten Inkarnationen liegen sicher noch andere, über die wir halt jetzt zunächst keine Nachricht und sicher keine äußeren Nachrichten haben. Weil es ist ja so, gerade ein hoher, je höher ein Eingeweihter ist, desto besser wirken kann er eigentlich, wenn er im Verborgenen sozusagen oder ganz unauffällig unter den Menschen arbeiten kann. Und nur in besonderen Fällen muss er halt irgendwo auch an die Öffentlichkeit treten, um seine Ziele zu erreichen. Aber in der Regel wirkt er also als ganz durchschnittlicher Mensch würde von außen gar nicht auffallen, dass es ein hoher Eingeweihter ist und er gibt nur da und dort seine Anregungen, die oft also in einem ganz beiläufig, scheinbar beiläufig gesprochenen Satz liegen, der aber bei einem anderen Menschen dann einen ganz starken Impuls auslösen kann. Oft auch erst nach Jahren dann vielleicht. Aber sozusagen irgendein Schlüsselsatz, den er sagt und der diese Wirkungen dann auslöst. Das kommt immer wieder vor. Über diese Inkarnationen von Christian Rosenkreuz im Mittelalter erhalten wir erstmals öffentlich Kunde, wie Sie vielleicht wissen, durch die Schriften von Johann Valentin André. Der hat also im Wesentlichen drei Schriften verfasst, die sich mit Christian Rosenkreuz und dem entstehenden Orden der Rosenkreuzer beschäftigen. Dieser Johann Valentin André war ein evangelischer Pfarrer, im Grunde ein evangelischer Geistlicher, und er hat diese Schriften in sehr jungen Jahren verfasst. Also zum Beispiel die kyrische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, also das zentrale Werk eigentlich, wo in Bildern geschildert wird, also dieser Einweihungsweg des Christian Rosenkreuz, dieser Einweihung oder dieser weiteren Stufe seiner Einweihung, die er eben im Mittelalter, gegen Ende des Mittelalters durchmacht. Ja, diese kyrische Hochzeit des Christian Rosenkreuz hat er mit etwa 17, 18 Jahren verfasst. Also da kann man sicher sein, dass er in dem Alter nicht eigentlich gewusst hat, was er da schreibt. Es waren also typisch alle drei Schriften, die sich mit dem Rosenkreuzertum beschäftigen, sind eben inspirierte Schriften und übersteigen also bei Weitem eigentlich die Kenntnisse des Schreibers, sagen wir mal so. Und in späteren Jahren hat sich Johann Valentin André, hat er erstens einmal Ähnliches nicht mehr geschrieben, ist dann halt eher relativ mysteriöser Geistlicher gewesen, aber nichts Besonderes, Herausragendes, was dann mehr herauskam. Und er hat sich dann auch mehr oder minder distanziert von diesen Schriften, oder die halt als Dichtung, als Jugenddichtung dargestellt, und mehr soll es nicht sein. Natürlich auch nicht dadurch motiviert, dass gegen das Rosenkreuzertum dann natürlich auch schon wieder gewisse Stimmen laut geworden sind, also er hat versucht, sich aus der ganzen Sache dann herauszuziehen. Und er war auch sicher nicht im eigentlichen Sinn sozusagen ein Rosenkreuz. Er war halt offensichtlich das geeignete Organ für die geistige Welt, das inspiriert werden konnte und diese Schriften verfassen konnte. Also es sind drei Schriften, es ist das zentrale Werk ist diese kyrische Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Da wird also geschildert, wir werden das dann im Jänner, denke ich, noch genauer behandeln, die kyrische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, weil das ja das Musterbild eigentlich des modernen Einweihungsweges ist, einmal sehr in Bildern geschildert, in der Form macht man es heute natürlich auch nicht mehr durch, aber es ist der Ansatzpunkt einmal drinnen. Man muss also einige dieser Bilder verstehen lernen, um zu sehen, was heute daraus zu machen ist. Da wird also geschildert, wie der 80-jährige Christian Rosenkreuz diesen Einweihungsweg durchmacht. Er wird also zu einer königlichen Hochzeit geladen und da passieren jetzt dann alle möglichen Dinge. Das Ganze dauert 7 Tage bezeichnenderweise, und innerhalb dieser 7 Tage wird also Schritt für Schritt dieser Einweihungsweg durchgegangen. Dann gibt es die Fama Fraternitatis. Da wird im Wesentlichen eben das Leben des Christian Rosenkreuz in dieser zweiten Inkarnation im Mittelalter geschildert. In etwa. Und auch wie sich der Rosenkreuzer Orden dann langsam gebildet hat, denn begründet von Christian Rosenkreuz, wie dann die ersten Schüler sich um ihn gesammelt haben und wie das dann weitergegangen ist. Und dann auch noch gibt es noch die Confessio Fraternitatis, das ist so mehr oder minder das Programm oder die Satzungen dieses Rosenkreuzer Ordens, wenn man so will. Also diese drei Schriften, durch diese drei Schriften hat man also erstmals erfahren, öffentlich, etwas von den Rosenkreuzern. Diese Schriften sind also veröffentlicht worden kurz vor dem Beginn des 30-jährigen Krieges. Geschrieben wurden sie schon etwas früher, also geschrieben wurden sie so kurz nach 1600, 1603, 4 herum. Da hat sie im Johann Valentin André geschrieben, aber veröffentlicht wurde zum Beispiel die kyrische Hochzeit, glaube ich, jetzt so 1616 herum. Also das ist ganz kurz vor dem Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Und was ein wesentlicher Punkt hier auch drinnen ist, was auch schon in der Confessio und in der Fama Fraternitatis herauskommt, eine zentrale Aufgabe dieses Rosenkreuzerordens ist, also auch eine neue soziale Ordnung in die Welt zu bringen. Und da war aber dann natürlich ein sehr starker Gegenschlag, diese Wirren des 30-jährigen Krieges. Wenn da ist eigentlich ja schon so ein bisschen ein Vorgeschmack des Krieges aller gegen alle hereingekommen, wenn man das nimmt. Ich meine, es hat begonnen unter dem Titel Religionskrieg, aber im Grunde hat am Ende ja keiner mehr gewusst, worum es wirklich geht. Es hat jeder seine Interessen verfolgt und es gab also alle möglichen Koalitionen und Verwicklungen und Verbindungen, also relativ undurchschaubar das Ganze. Also im Grunde war es ein Aufbruch des Egoismus ganz stark. Das im 17. Jahrhundert, ja, also der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648, 1648 endet dann mit dem Westfälischen Frieden. Und im Endeffekt ist eigentlich nichts Neues herausgekommen nachher. Also, was herausgekommen ist, ist sicher, dass sich eine ganze Menge Leute bereichert haben dabei und ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben und dass sehr viele Menschen umgekommen sind, dass ein ungeheures Maß an Bestialität sich ausgelebt hat in diesem Krieg. Also so der absolute Gegenschlag eigentlich gegen das, was das Rosenkreuzer tun wollte. Aber es war auch ein Ausdruck dessen, dass es eine dringende Notwendigkeit besteht, eine neue soziale Ordnung aufzubauen, dass also diese alte mittelalterliche soziale Ordnung in der Form nicht mehr weitergehen kann, sondern dass etwas Neues ist, was eben mit der Individualität des Menschen rechnen muss. Letztlich also Ideen, wie sie dann weitergeführt wurden von der Steiner ist in der Dreigliederungsidee. Also in der Anthroposophie steckt ja das auch drin, eine neue Struktur des sozialen Lebens aufzubauen, die unserer geistigen Entwicklung entsprechend ist und passend ist. Und viele der Probleme, die wir in der Welt haben, liegen eben daran, dass die soziale Ordnung eben nicht dem Entwicklungsgrad der Menschheit heute entspricht, dass also da alle möglichen alten Strukturen noch hineinkommen und festgehalten werden, natürlich aus Machtgründen von verschiedensten Seiten. Und das ist sozusagen sozialer Sprengstoff nach wie vor. Auch wenn jetzt natürlich in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nach außen hin ein relativer Friede eingetreten ist, oder vor allem auch nach innen hin, also innerhalb Europas, aber es ist erstens auf Kosten des Restes der Welt bis zu einem gewissen Grad, kann man sagen, weil überhaupt die westliche Welt, wenn man jetzt auch Amerika dazu nimmt, im Grunde ja lebt auf Kosten der westlichen Welt in Wahrheit. Und die sogenannte Süchtigkeit der westlichen Welt, die sicher besteht, aber besteht vielfach darin, dass es schickt, die anderen auszubreiten, nicht mehr als Kolonisten oder so, es ist halt der Wirtschaftskolonismus in Wirklichkeit und der ist feinhart. Und natürlich dann die Gegenkräfte, die sich in den Entwicklungsländern oder in den weniger reichen Ländern erregen, das ist ganz klar, weil die strampeln natürlich mit Hand und Fuß, um sich aus dieser Klammer irgendwo zu befreien und dann werden alle möglichen religiösen und sonstigen Motive vorgeschoben. Aber und dazwischen auch die große Kluft, eben hier in Europa bzw. Amerika, wo man doch merkt, dass also die geistigen Impulse zumindest sehr im Untergrund nur da sind und an der Oberfläche also ausgeprägter Egoismus vorhanden ist. Also nicht Individualisierung, wie es sein sollte, sondern Egoismus. Egoismus ist nicht dasselbe wie die Individualisierung. Nicht wahr? Weil das Individuum ist etwas, was Geistiges, Schöpferisches in die Welt hereinholt, auf ganz individuelle Weise, aber zum Heile der Menschheit, wenn man so will, im kleineren oder im größeren. Und der Egoismus ist eine Eigenschaft, also das heißt, das ist eine Eigenschaft des Ich, der Individualismus. Und was heute aber sehr stark grassiert, der Egoismus ist eine Eigenschaft des Astrallebens, der sich mehr oder minder selbstständig macht und seine Bedürfnisse befriedigen will. Und im Grunde, wenn man nimmt, also die Unsummen an Intelligenz, die in unserer Zeit eingesetzt werden, das wird ja gemacht, ist hauptsächlich dazu eingesetzt, um unseren Egoismus zu befriedigen. Wenn man das jetzt ganz, ganz brutal einmal sagt. Weil die meisten Dinge, die heute verkauft werden, würden wir alle in Wahrheit nicht wirklich brauchen. aber sie sind halt bequem und sie sind angenehm. Das heißt, wir können dem nicht entkommen. Also nicht, dass sie glauben, wir jetzt zurück in der graue Vorzeit, wo man nur in selbstgenähten Kleidern herumlaufen. Und das würde ja auch nicht unserem Entwicklungszustand entsprechen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr starke Verführung da, also das alles nur zum Egoismus zu missbrauchen. Und das sehen natürlich auch die Menschen in den Entwicklungsländern und fühlen sich daher vielfach in geistiger Beziehung überlegen. Und teilweise auch noch, weil manche natürlich auch noch alte spirituelle Kräfte haben, die zwar nicht mehr zeitgemäß sind, aber die doch geistige Kräfte sind. Sie spüren, sie haben eigentlich irgendwas, was der Westen längst verloren hat oder aufgegeben hat, scheinbar aufgegeben hat. Und dadurch entstehen also sehr starke Spannungen in der Welt. Und darum ist es also ganz besonders wichtig, dass hier in Europa namentlich, aber auch in Amerika, dass hier ein neuer geistiger Impuls wirklich eingreift in die Gestaltung der Kultur nach und nach. Und das Rosenkreuzertum ist etwas, was wirklich also die Welt umgestalten soll. Also praktisch im Lebensstellen nicht ein abgezogenes Geistiges, sondern dass man also nur in der Klostereinsamkeit durchführt, sondern wirklich im praktischen Leben. Und das durchaus vereinbar ist, also auch mit unserer modernen Lebensweise und mit unserer modernen Technik, die eben einerseits sicher ein arimanisches Produkt im Wesentlichen ist, aber die Auseinandersetzung damit ist auch ein notwendiger Entwicklungsschritt, den die Menschheit durchmachen muss. Vorbereitet wird also dieser neue Geistesweg durch Christian Rosenkreuz. Da gibt es einmal eine Inkarnation im 13. Jahrhundert. Etwa um die Mitte des 13. Jahrhunderts, das ist also etwa um 1250 herum, das ist eine ganz besondere Zeit für die Menschheit, denn es ist eine kurze Zeit der absoluten geistigen Finsternis. Und auf das hat Adolf Steiner oft hingewiesen. Um das Jahr 1250 herum, sagt er, gab es zumindest für einige Jahre eine Zeit, wo selbst höchste Eingeweihte nicht in die geistige Welt blicken konnten. Wo sie also nur sozusagen aus der Erinnerung etwas über die geistige Welt sagen konnten, aber wo also auch hohen Eingeweihten der Blick in die geistige Welt verdunkelt war. Es ist eine Zeit, wo eine ganz, ganz starke dunkle Wolke sozusagen sich über die Erde ausbreitet und jegliche Einsicht in das Geistige verhindert für eine gewisse Zeit. Und gerade in diese Zeit hinein fällt aber die Inkarnation des Christian Rosenkreuz, also gerade in diese Zeit der geistigen Finsternis. Und wahrscheinlich auch sind die entscheidenden Jahre seiner Entwicklung gerade also um diese Zeit um 1250 herum, also wo diese dichteste Finsternis herrscht. Er wird geboren und lebt an einem Ort in Europa, von dem Rudolf Steiner sagt, dass davon noch nicht gesprochen werden darf. Aber es ist also irgendwo in der Mitte Europas gelegen, auf jeden Fall dieser Ort. Und hier wächst also dieser Knabe, also es ist eine männliche Inkarnation, dieser Knabe auf und wird erzogen von einem Kollegium, von einem Kreis von 12 hohen Eingeweihten. Und zwar wird er erzogen also abseits der Welt, kann man sagen, also in Klostereinsamkeit, wenn man so will. Also ohne viel in Berührung zu kommen mit der äußeren Welt sonst. Er ist also ganz in diesem Kreis dieser 12 Eingeweihten. Und er lebt da als ein Knabe von eher schwächlicher Konstitution. Eher krankheitsanfällig sogar. Also eine sehr fragile Leiblichkeit, die er hat. Wir werden dann gleich sehen, warum das so sein musste. Diese 12 Eingeweihten sind also wirklich ganz, ganz hohe Eingeweihte und dieses Kollegium der Zwölf setzt sich so zusammen. Es sind einmal sieben davon, sind die wiederinkarnierten sieben heiligen Rishis. Die sieben heiligen Rishis waren die großen Geisteslehrer in der urindischen Zeit. Und waren selbst also wieder Reinkarnationen von atlantischen Eingeweihten, also die in der Atlantis in den verschiedenen, in den sieben Orakelstädten gelehrt haben. Also Eingeweihte, die schon eine lange Entwicklung durchgemacht haben und die jetzt also sich hier versammeln und sozusagen die ganze Weisheit der atlantischen Zeit vor allem mitbringen. Denn das war ja auch ihre Aufgabe in der urindischen Zeit, dass sie eigentlich also die Weisheit aus der atlantischen Zeit herübergebracht haben, noch in diese urindische Kultur. Auf eine Weise, die noch nicht natürlich vom Ich durchdrungen war, aber wo sehr, sehr hohe Weisheit drinnen war. Und dann gibt es weitere vier Eingeweihte, die Rudolf Steiner nicht näher namentlich sozusagen nennt, also man weiß nicht, ob sich da irgendwelche bekannten Persönlichkeiten darunter befinden, aber hohe Eingeweihte, die jetzt Repräsentanten sind der bisher abgelaufenen nachatlantischen Kulturepochen, also das heißt der urindischen Zeit, der urperdischen Zeit, der ägyptisch-chaldäischen Zeit und der griechisch-lateinischen Zeit. Wir stehen ja jetzt im Mittelalter, also im Hochmittelalter, das gehört aber noch zur griechisch-lateinischen Zeit, die geht also bis zum Beginn der Neuzeit etwa hin. Damit haben wir jetzt einmal 11, 7 und 4 ist 11, und jetzt gibt es noch einen weiteren zusätzlichen Eingeweihten, der in dem Sinne also keine alten geistigen Erkenntnisse mit sich bringt, der aber bereits in hohem Maße vorausnimmt, das, was sich als Intellekt in unserem fünften nachatlantischen Zeitraum, also in unserer Zeit entwickeln wird. Also bei dem besonders die intellektuellen Fähigkeiten sehr stark ausgebildet sind, jene intellektuellen Fähigkeiten, die zunächst also keinen unmittelbaren Einblick in die geistige Welt haben. Aber die, diese neue Art des Denkens, wo das Ich wach dabei ist, also schon sehr, sehr stark ausgebildet hat. Diese zwölf umgeben und erziehen also jetzt diesen 13., also diesen Knaben Christian Rosenkreuz, wobei ihm dieser Name damals nirgendwo öffentlich in der Welt bekannt gegeben wurde. Man kann also sagen, dass damals Christian Rosenkreuz sozusagen nur esoterisch diesen Namen getragen hat, aber nicht für die äußere Welt. Sie erschienen jetzt, und dieser Knabe Christian Rosenkreuz, das muss man auch dazu sagen, hat eine sehr tief mystische Anlage, ist ein sehr, sehr frommer Knabe. Vom Körperbau eben sehr, sehr schwächlich. Aber diese Schwäche des Körpers bewirkt gerade, dass alles das, was die zwölf Eingeweihten ihm geben können durch die Erziehung, dass das eben bis in den physischen Leib hinein wirkt. Also der physische Leib dieses Knaben Christian Rosenkreuz setzt sozusagen dem, was da auf ihn einströmt, keinen Widerstand entgegen oder wenig Widerstand entgegen. Nicht weil ein kräftig ausgebildeter Körper macht seine Eigenart stärker geltend und lässt also nicht so leicht etwas heran. Also das heißt, diese geistigen Impulse, die von den zwölf Eingeweihten kommen, wirken durchaus bis in den physischen Leib hinein. Und das wirkt tatsächlich so stark, dass dieser Knabe geradezu überwältigt wird von dieser Fülle dessen, was er von den Zwölfen bekommt, dass er schließlich auch in einen, naja, geradezu todesähnlichen Zustand verfällt für einige Zeit. Und als er dann aus diesem Zustand erwacht wieder, von selber erwacht wieder, dann sieht man, dass er in dieser Zeit, also wo er dem Tode ganz nahe war, wo er also äußerlich nicht ansprechbar war, nicht bei Bewusstsein war, sondern also in einen tiefen, tiefen, todesähnlichen Schlaf hineingefallen ist, dass er jetzt all das, was er von den Zwölfen bekommen hat, in ganz neuer Weise wiedergeben kann. Also was ihm die Zwölf gegeben haben, haben sie ihm gegeben ja vor allem also aus der Erinnerung an alte geistige Erlebnisse, die sie selber hatten, nicht aus aktuellen geistigen Erlebnissen, denn wir stehen also eben um das Jahr 1250, wo auch diese Zwölfe eben gerade nicht hineinschauen konnten. Aber man kann sagen, in gewisser Weise mit diesem todesähnlichen Zustand jetzt des Christian Rosenkreuz bricht für ihn auf jeden Fall jetzt das Licht der geistigen Welt wieder herein. Also er ist der Erste, könnte man auch sagen, der diese Finsternis, die über der Erde liegt, diese geistige Finsternis, die über der Erde liegt, dass er sie durchbricht und dass er jetzt das, was er an Wissen aufgenommen hat von den Zwölfen, verbindet mit dem, was unmittelbar aus der geistigen Welt kommt. Und er kann also jetzt all das, was er aufgenommen hat, in völlig verwandelter Weise, in völlig neuer Form eigentlich ausdrücken. Und im Grunde beginnt er jetzt die Zwölf zu belehren. Also das heißt, er gibt ihnen jetzt in neuer Weise das zurück, was er von ihnen empfangen hat. Und während dieses Zustands, also wo er in diesem fast todesähnlichen Zustand war, das hat sich schon vorher angekündigt, also dass der Körper immer schwächer und schwächer wurde, die Haut wurde immer durchscheinender und es ist so, also dass also in diesem Zustand, in diese Starre geradezu verfallen ist, dass also dieser Leib wirklich fast durchscheinend war, also ganz, ganz, ganz fragil. Und was er auch durchmacht in dieser Zeit jetzt, in diesem Zustand durchmacht, ist, dass er ein ähnliches Erlebnis hat, wie es eben Paulus bei Damaskus hatte. Also dieses Damaskus-Erlebnis des Paulus macht er in gewisser Weise durch, das heißt eine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem Christus in seiner Auferstehungsgestalt. Und also namentlich das, was er dadurch erfahren hat, dass er also dem Auferstandenen, dem Christus begegnet, unmittelbar begegnet, das gibt also vor allem jetzt ihm die Möglichkeit, das, was von diesen alten Eingeweihten gekommen ist, wirklich in christlicher Form zu erneuern. Also es ist alles jetzt durchchristet, könnte man sagen. Weil gerade etwa, wenn man denkt, die sieben heiligen Rishis, die also da wiedergeboren waren und einen Teil dieses Kollegiums ausmachen, die haben eigentlich immer wieder diese alte Weisheit der Atlantis gebracht. Die immense Weisheit darinnen, im Übrigen ja auch in vieles von den